Meine sehr verehrten Damen und Herren, Freiburg und die Kreiszahl Pi, eine gute halbe Stunde mehr Geschichte als harte Mathematik. Zur Einleitung. Immer wenn ein Regentropfen auf eine glatte Wasseroberfläche fällt und kreisförmige Wellen erzeugt, überall wo Fußball gespielt wird, nicht nur im Dreisamstadion, ist die Kreiszahl Pi dabei. Dass Freiburg zu dieser Zahl, nun es klang eben schon an, eine ganz besondere Beziehung hat, das möchte ich im Folgenden versuchen, Ihnen nahezubringen. In der Mathematik begegnet man der Zahl Pi ja fast überall. Man wird geradezu von ihr verfolgt. Ein paar Beispiele dazu. Zuerst die Ihnen doch durchweg bekannte Definition. Wenn wir einen Kreis vom Radius R haben, dann hat er einen Umfang der Länge 2 Pi R und Pi ist dabei die, man kann sagen, Naturkonstante 3,14159 und so weiter. Naturkonstante, es ist egal, ob Sie einen Kreis von der Größe einer 1-Cent-Münze nehmen, ob Sie einen Kreis von der Größe des Äquators nehmen, ob Sie das hier messen oder auf dem Mars. Es spielt immer diese Zahl Pi eine wesentliche Rolle. Ein paar Stellen, an denen Pi auftritt, genauso gut kann man es mit Hilfe des Flächeninhaltes des R-Kreises definieren, ebenso gut über Volumen und Oberflächeninhalt der Kugel mit dem Radius R. Das ist dann schon etwas mühsamer einzusehen. Aber, und das ist das Überraschende, wenn man etwas in die Mathematik hineinschaut, es tritt an Stellen auf, an denen man es überhaupt nicht vermuten würde. Eine der berühmtesten Formeln des bedeutenden Mathematikers Euler, der, wie Sie sehen, in diesem Jahr oder dessen 300. Geburtstag die Stadt Basel und andere Städte in diesem Jahr feiern, eine der berühmtesten Formeln: Sie summieren die Reziprokenwerte der Quadratzahlen auf. Das Ergebnis ist Pi Quadratsechstel. Kein Laie würde diesen Zusammenhang vermuten. Mit diesem Eulerschen Ergebnis kann man rasch ein anderes Ergebnis herleiten, auch das überraschend für den Außenstehenden. Wir fragen uns, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei beliebig gewählte natürliche Zahlen teilerfremd sind? Oder etwas genauer, wir zählen die Zahlenpaare mn, der natürlichen Zahlen zwischen 1 und groß n, die teilerfremd sind, dividieren durch die Anzahl der möglichen Paare durch n Quadrat und mit wachsendem n nähern wir uns mit diesem Quotienten der Zahl 6 durch Pi Quadrat. Was hat Pi mit Teilerfremdheit zu tun, fragt man sich. Ich gebe jeweils die Urheber dieser Ergebnisse an. Sie sehen auch jeweils die Namen der Orte, an denen sie gewirkt haben, auch um zu zeigen, in welch guter, ja illustrer Gesellschaft Freiburg ist, denn am Ende, Sie wissen es ja schon, wird Freiburg als ganz entscheidender Ort, was Pi angeht, erwähnt werden. Oder die ebenso berühmte Eulersche Formel e hoch i Pi gleich minus 1. Da werden die, oder drei der prominentesten mathematischen Konstanten, Pi, E, die Basis des natürlichen Logarithmus, und I, die imaginäre Einheit, miteinander verschmolzen. Und Lindemann wird in seinem Beweis der Transzendenz von Pi entscheidend auf dieser Identität aufbauen können. Oder in der Stochastik das gaußsche Integral e hoch minus x Quadrat von 0 bis unendlich integriert, das ergibt 1/2 mal Wurzel Pi, auch nicht einzusehen, wie Pi diesen Raum betritt. Aber jetzt mal aus der Mathematik raus, nur ganz wenige mathematische Objekte, ja, ich möchte beinahe sagen, nur Pi hat es geschafft, in der deutschen Umgangssprache Eingang zu finden. Hier kann ich leider keinen Autor und keinen Ort angeben. Pi mal Daumen, Pi mal Schnauze. Oder auch das sprachliche Bild Quadratur des Kreises, stellvertretend für ein schwieriges und, wie die meisten von Ihnen wissen, letztlich unlösbares Problem. Ein zweites Beispiel dafür, dass Pi den Eingang in die Umgangssprache gefunden hat. Soweit zur Vorstellung der Zahl Pi. Ein zweiter Abschnitt kurz zur Berechnung der Zahl Pi. Dass es sich bei Pi eben definiert über den Umfang des R-Kreises um eine universelle Konstante handelt, dass es nicht darauf ankommt, welchen Kreis man anschaut. Diese Erkenntnis, wenn auch noch nicht mit der heute üblichen Exaktheit, ist, ja, man kann sagen, an die 4000 Jahre alt. Erste Quellen aus Babylonien, aber dann vor allen Dingen aus dem alten Ägypten, schauen auf dieses reife Alter zurück. Besonders häufig wird der sogenannte Papyrus Rind zitiert. Darin wird Pi ja schon fast mit zwei Nachkommastellen durch ein geometrisches Verfahren berechnet. Ein ganz großer Schritt, was die näherungsweise Berechnung von Pi angeht, wurde durch den berühmten Mathematiker und Ingenieur Archimedes erzielt. Die sogenannte Exhaustionsmethode, die für, ja, man kann sagen, mehr als 1,5 Jahrtausende die Methoden zur Berechnung der Zahl Pi beherrschte. Was wird gemacht? Da ist der rote Kreis und man legt um den Kreis hier das Quadrat, das kleinstmögliche Quadrat, man legt in den Kreis das größtmögliche Quadrat. Die Umfänge der beiden Quadrate sind relativ leicht zu berechnen. Der Umfang des Inneren ist eine untere Schranke für den Umfang des Kreises, der Umfang des Äußeren eine obere Schranke. Und dann ging Archimedes daran, die Eckenzahl zu verdoppeln, also aus dem Viereck ein Achteck zu machen. Damit nähert man sich dem Umfang des Kreises genauer an. Und wenn dieses Verfahren fortgesetzt wird, dann kann im Prinzip Pi mit jeder beliebigen Genauigkeit berechnet werden. Archimedes schaffte es auf die Weise, und zwar durch Arbeit am 96-Eck, eine schier unglaubliche Rechenarbeit, Pi immerhin auf zwei Nachkommastellen zu berechnen. Sie sehen, dieses Verfahren führt im Prinzip zu jeder beliebigen Genauigkeit, erfordert aber eine Unzahl an Rechenschritten. Der Rekord, kann man sagen, mit Hilfe dieser Methode, Ludolf van Keulen, ein niederländischer Mathematiker, arbeitete mit dem 60 mal 233 Eck und konnte auf die Weise die ersten 35 Nachkommastellen berechnen. Ein Lebenswerk, was auch dazu führte, dass bis ins letzte Jahrhundert hinein Pi als Ludolfsche Zahl bezeichnet wurde, bei aller Hochachtung vor diesem Werk, aber gemessen an den Leistungen anderer wohl doch etwas zu viel der Ehre. Es wurde leichter durch die Entwicklung der modernen Analysis ab dem 16., 17. Jahrhundert, sogenannte Arcus-Tangens-Formeln, unendliche Reihen. Und da war es im Vergleich zu Ludolf ein Kinderspiel, damit die ersten 100 Dezimalstellen zu berechnen. John Machin, ein englischer Mathematiker, die ersten 1000 Nachkommastellen waren gegen Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts berechnet, immer noch mit Machin-artigen Formeln, aber schon mit Hilfe der damals im Entstehen begriffenen elektronischen Rechner. Der heutige Rekord, zumindest vor einigen Tagen, liegt bei etwa 1,2 Billionen Stellen, schier unglaublich. Ein japanischer Mathematiker hat demnach im Augenblick die Nase vorn. Wenn man eine Vorstellung von dieser ungeheuren Zahl haben will, selbstverständlich druckt niemand die Quellen aus. Es wäre auch eine sehr langweilige Lektüre. Wenn man etwa 10.000 Stellen gut lesbar auf einer Druckseite unterbringt und das in tausendseitige Bände fasst, dann sind mehr als 10 hoch 5 Bände nötig. Das füllt eine mittlere Bibliothek. Und die Verfahren dazu, einerseits verbesserte mathematische Algorithmen, andererseits selbstverständlich die ungeheure Rechenleistung der heutigen schnellen Computer. Ich komme zum dritten Teil der Irrationalität der Zahl Pi. Es war für die griechischen Mathematiker, insbesondere die Pythagoreer, die dies entdeckten, ein erschütterndes Ereignis festzustellen, dass es außer den Zahlen und darunter verstand man rationale Zahlen, also Brüche aus ganzen bzw. natürlichen Zahlen, dass es außer diesen Zahlen noch andere gibt und diese nicht nur ausgedacht sind, sondern real existieren. Das heißt, sie treten auf als Seitenlängen konstruierbarer Figuren. Das einfachste Beispiel, das rechtwinklige Dreieck mit den Kathetenlängen 1 und der Hypotenusenlänge Wurzel 2. Das ist, jeder, denke ich, wird sich erinnern, wie man es macht, mit Zirkel und Lineal konstruierbar. Und Sie wissen vielleicht auch aus dem Schulunterricht, für viele ist es der erste indirekte Beweis gewesen, Wurzel 2 ist etwas anderes als eine rationale Zahl, es ist eine irrationale Zahl, sie lässt sich nicht als Bruchzahl schreiben. Die rationalen Zahlen, daran erinnern Sie sich vielleicht auch, und nur diese, wenn man sie im Dezimalsystem darstellt, zeigen Periodizität. Das heißt, wenn Sie eine rationale Zahl als Dezimalbruch schreiben, dann tritt ab einer Stelle ein Periodenmuster auf. Hier drei einfache Beispiele. Das kann gleich beginnen wie bei einem Drittel. Es kann aber auch eine Vorperiode sein wie bei einem Zwölftel. Diese Erkenntnis war sicher schon früh intuitiv bekannt, ohne dass sie in einer Schrift niedergelegt wurde. Die wohl erste Schrift, in der dies ausdrücklich steht, geht auf John Wallis zurück, einen englischen Mathematiker. Und es ist anzunehmen, auch wenn es nicht ausdrücklich in den Untersuchungen der, sag mal, Stellenjäger steht, vielleicht die Hoffnung, wenn man genügend viele Stellen berechnet, ein Periodizitätsmuster zu finden. Diese kurze Bemerkung hätte im vorigen Abschnitt schon kommen sollen, die hat aber auch hier noch Platz. Vor wenigen Jahren erschien in der Badischen Zeitung, die sonst in Wissenschaftsfragen wohl recht zuverlässig ist, eine kurze Mitteilung darüber, dass die ersten 500 Milliarden Stellen von Pi berechnet seien. Und der kurze Artikel endete mit dem Satz, die Mathematiker glauben, dass es sogar unendlich viele sind. Da ist kein Glaube nötig. Jede Zahl hat unendlich viele Dezimalstellen. Auch die 0 und die 1 und ein Drittel. Gemeint war wohl, es wird kein einfaches Muster geben. Nun ja, dass es kein Periodizitätsmuster geben kann, das wird sich gleich aus der Irrationalität ergeben. Es könnte auch noch irgendein anderes Muster sein, das nach einem einfachen Schema gebildet werden kann und damit, sagen wir, die mühsame Berechnung mittels Computer unnötig macht. Ja, darüber tappt man im Dunkeln und vermutlich wird in den nächsten Jahren darüber wohl auch keine Klarheit gefunden werden. Also es stand dann bald, wenn auch vielleicht nicht explizit ausgesprochen, die Frage im Raum, um was für eine Zahl handelt es sich bei Pi, ist sie rational oder irrational? Und der erste Beweis für die Irrationalität geht zurück auf Johann Heinrich Lambert, geboren ja, nahe bei Freiburg, wir kommen Freiburg immer näher. Ein nicht leicht nachzuvollziehender Beweis ergibt eine Kettenbruchentwicklung, unendliche Kettenbruchentwicklung für die Tangensfunktion an und die Annahme, dass es sich bei Pi um eine rationale Zahl handelt, kann dann zum Widerspruch geführt werden. Der Lambertsche Beweis ist von Zeitgenossen angezweifelt worden. Man weiß aber inzwischen, und da muss man zum Beispiel den Münchner Mathematiker Pringsheim, den Schwiegervater Thomas Manns erwähnen, man weiß inzwischen, dass der Beweis vollgültig ist. Unser hiesiger Kollege Rolf Walliser hat vor einigen Jahren in einem Artikel dies auch noch einmal begründen können. Es gibt inzwischen einfachere Beweise, wenn auch nicht leicht zugänglich. Da ist schon Intuition nötig. Als kürzesten, am leichtesten zugänglichen darf man wohl den von Ivan Niven von 1947 bezeichnen. Sie können ihn nachlesen in dem höchst anregenden Buch von Herrn Eigner und Herrn Ziegler. Das Buch der Beweise, auch das sei noch erwähnt, wo von Freiburg und Pi die Rede ist. Im letzten Jahr erschien in einer Zeitschrift Namen der Zeitschrift und der verfassenden Person, verschweigt der höfliche Sänger hier, erschien ein Artikel mit einem vereinfachten Beweis der Irrationalität von Pi, einfachste Schulkenntnisse. Das war eine angenehme Überraschung. Eine Freiburger Studentin, Frau Nathalie Schuppe, hat sich im Rahmen ihrer Zulassungsarbeit darum bemüht und festgestellt, dass der Beweis ja sogar zwei entscheidende Lücken aufweist. Es scheint mir nicht möglich zu sein, diese Lücken zu füllen. Man kann daraus zweierlei lernen. Einmal, die Erfahrung haben alle gemacht, die mit Pi zu tun hatten, es ist eine mathematische Schönheit, die sich ganz erheblich gegen einen flüchtigen Kuss oder sogar gegen das Entkleiden wehrt. Zweitens, wer sich mit Pi beschäftigt, sollte mit Freiburg rechnen. Ich komme zum letzten und für Freiburg entscheidenden Teil. Das klang hier ja schon an. Die Transzendenz der Zahl Pi und die Quadratur des Kreises. Ein Problem, das auf die alten Griechen zurückgeht. Man kann eine ganze Reihe von bedeutenden Namen in dem Zusammenhang nennen. Anaxagoras, Hippokrates, Euklid und andere. Ist es möglich, mit Zirkel und Lineal in endlich vielen Schritten einen Kreis in ein flächengleiches Quadrat umzuwandeln? Oder etwas ausführlicher, in der Ebene seien der Nullpunkt und der Einheitspunkt auf der X-Achse gegeben. Wir haben Zirkel und Lineal als Konstruktionshilfsmittel zur Verfügung. Das heißt, wir dürfen Geraden durch bekannte jeweils zwei Punkte ziehen. Wir dürfen den Abstand zweier Punkte als Radius nehmen und mit einem Kreis um einen schon konstruierten Punkt schlagen. Dann entstehen Schnittpunkte, neue konstruierbare Punkte. Sie wissen aus Ihrer Schulzeit, dass man mit Zirkel und Lineal ja schier Unglaubliches konstruieren kann. Und so ist diese Frage berechtigt. Insbesondere also, ist es möglich, ausgehend von diesen beiden Punkten zwei Punkte zu konstruieren, die den Abstand Wurzel Pi haben. Dann hätte man ja die Seitenlänge des gesuchten Quadrats. Dieses Problem, auch das klang schon an, hat über mehr als zwei Jahrtausende Fachmathematiker und Laien beschäftigt. Es wurden erstaunlich kunstvolle, erstaunlich exakte Konstruktionen angegeben, die sich aber alle als Näherungskonstruktionen entpuppten. Das heißt, mit ihnen kann man Pi auf 3, 4, 5 oder mehr Nachkommastellen berechnen, aber eben nicht exakt. Ein anderes Beispiel, eine prominente Konstante, die goldene Schnittzahl. Also gesucht eine Zahl g zwischen 0 und 1 mit der Eigenschaft 1 zu g verhält sich wie g zu 1 minus g. Das führt auf die quadratische Gleichung g Quadrat plus g minus 1 gleich 0 oder g gleich 1/2 mal Wurzel 5 minus 1 etwas mehr als 0,6. Diese Zahl ist konstruierbar. Dazu reicht es, Wurzel 5 zu konstruieren, wieder mit Pythagoras, hier einmal die Seitenlänge 1 und die Seitenlänge 2. Und wenn man Wurzel 5 hat, hat man auch die goldene Schnittzahl. Also die Möglichkeiten mit Zirkel und Lineal sind schier unbegrenzt. Man kam dem Problem erst näher durch die algebraische Formulierung. Und deshalb habe ich auch die goldene Schnittzahl eingeführt als Beispiel. Und diese Begriffe gehen auf Wilhelm Leibniz zurück. Eine reelle oder auch komplexe Zahl heißt algebraisch, wenn sie einer, wie dort steht, algebraischen Relation A genügt. So wie wir es gerade eben mit einer solchen quadratischen Relation bei der goldenen Schnittzahl hatten. Solche Zahlen heißen algebraisch und falls sich keine solche Relation finden lässt, dann heißt sie transzendent. Leibniz wusste noch gar nicht, ob es überhaupt transzendente Zahlen gibt. Es dauerte noch eine Weile, bis man die ersten fand. Aber das wichtige Ergebnis, jede Zahl als Koordinate eines konstruierten Punktes oder als Abstand zweier Punkte, die sich aus 0, 0 und 1, 0 in endlich vielen Schritten konstruieren lässt, ist algebraisch. Ja, es gibt sogar eine solche algebraische Relation mit Zweierpotenz als Grad. Das war sicher schon länger bekannt. Es scheint die erste ausdrückliche Formulierung auf Pierre Vincel zurückzugehen. Also die Erkenntnis, wenn wir zeigen können, dass Pi nicht algebraisch, dass es transzendent ist, dann können wir die Suche nach der Quadratur des Kreises, nach einer Konstruktion aufgeben. Die ersten Beispiele transzendenter Zahlen gab erst vor gut 150 Jahren Joseph Liouville an. Und jetzt kommt das erste wirklich große, durchschlagende Ergebnis. 1873 zeigte Charles Hermite, dass die Zahl e, die Basis des natürlichen Logarithmus, transzendent ist. Obwohl e ja etwas schwerer zu definieren ist als Pi, sind seine zahlentheoretischen Eigenschaften leichter zu erschließen. Hier handelt es sich wirklich um Kreativität, mathematische Kreativität in höchstem Maße. Außenstehende, die vielleicht einen strohtrockenen Mathematikunterricht hatten, können sich nicht vorstellen, dass in der Mathematik Kreativität möglich ist. Aber schon, wenn man, sagen wir, etwas Erfahrung im Schachspiel hat, mit seinem doch endlichen, knappen Regelwerk und Beispiele kennt, wie dort Kreativität entwickelt werden kann, kann eine kleine Vorstellung davon kriegen, wie grenzenlos die Möglichkeiten sind, in der Mathematik Kreativität, Intuition zu entfalten. Und ein Paradebeispiel hierfür ist zumindest in der heutigen Formulierung der Hermitesche Beweis für die Transzendenz der Zahl e. Die Hilfsmittel, die dort verwandt werden, darüber verfügen Erstsemester. Also im Prinzip könnte man das am Ende des ersten Semesters vorführen. Ob der Beweis entsprechend gewürdigt werden kann, ist eine andere Frage. Bei Pi wird es dann etwas mehr sein. Da braucht man zusätzlich noch etwas aus der Algebra, da würde ich sagen frühestens im dritten Studiensemester. Aber auch dann dürfte das Verständnis noch Schwierigkeiten bereiten. Man weiß von Hermite, und das hat Lindemann nach einem Treffen mit Hermite selbst berichtet. Hermite hatte sicher die Transzendenz der Zahl Pi als Ziel vor Augen. Er hat es nicht geschafft. Lindemann zitiert ihn mit den Worten: Le diable s'en mêle, da steckt der Teufel drin. Es schien also nicht so einfach, eben wenn der große Meister Hermite, gehörte wirklich zu den führenden Mathematikern seines Jahrhunderts, wenn der große Meister das Geheimnis nicht lüften konnte. Es schien, man kann fast sagen, hoffnungslos, auf diesem Wege weiterzugehen, zu versuchen. Lindemann hat es getan. Ein paar Daten: 1852 in Hannover geboren, in Schwerin zur Schule gegangen, an mehreren namhaften Orten studiert, bei Felix Klein, einem der großen Mathematiker des 19. Jahrhunderts, promoviert, 1877 in Würzburg habilitiert, im gleichen Jahr noch nach Freiburg auf eine außerordentliche Professur berufen, von 1883, also bald nach seiner Großtat, auf eine ordentliche Professur nach Königsberg berufen, 10 Jahre später nach München, wo er im bayerischen Universitäts- und Bildungssystem eine führende Rolle spielte. Er wurde 1918 vom bayerischen Staat für seine mathematischen, aber auch Leistungen im Sinne der Bildung und Erziehung geadelt. Wir kommen jetzt zum für Lindemann, für Freiburg, für Pi entscheidenden Ereignis. Hier ein etwas verschwommenes Abbild seiner Büste. Ein Abguss davon steht auch in unserem mathematischen Institut. an seinem 30. Geburtstag, also am 12.04.1882. Und da nahm Lindemann einen Spaziergang über den Lorettoberg. Ich bin dem Stadtarchiv dankbar dafür, dass sie mir dieses historische Foto von 1905 etwa zur Verfügung gestellt hat. So mag es damals etwa ausgesehen haben. Ich gebe Lindemanns eigene Worte wieder. Er beschreibt, wie er Hermite in Paris besucht hatte. Da Hermite mir seinerzeit seine Abhandlung, eben die E-Abhandlung, überreichte mit der Bemerkung, er halte sie für die wichtigste Arbeit seines Lebens. Seitdem beschäftigten mich diese Gedanken öfters und als ich am 12. April 1882 einen längeren Spaziergang nach Günterstal und zurück über die Lorettohöhe machte, kam mir dort plötzlich der richtige Gedanke. Ich lief nach Hause und setzte mich an den Schreibtisch, um diese Idee sofort zu Papier zu bringen, und es schien mir alles zu stimmen. Abends spät ging ich zum Essen ins Museum, eine Art Clubhaus für bessere Kreise, Wissenschaftler, Offiziere, wo mich Oberstleutnant von dem Busche mit den Worten empfing: Sie sehen ja aus, als ob Sie die Quadratur des Kreises gelöst hätten. Das stimmte in der Tat, aber wohl nicht in dem Sinne, den der Herr Oberstleutnant erwartete, sondern in dem Sinne, es geht nicht. Er hatte die Transzendenz von Pi bewiesen und damit die Unmöglichkeit im beschriebenen Sinne der Quadratur des Kreises gezeigt. Die Nennung des Museums führte wohl auch dazu, dass sich in Freiburg hartnäckig das Gerücht hielt, die Transzendenz von Pi sei in einer Gastwirtschaft gefunden worden. Sie haben es mit Lindemanns eigenen Worten gehört, war nicht der Fall. Es geschah auf dem Lorettoberg. Lindemann schickte erste Ausarbeitungen, weil er immer noch Zweifel hatte. Es handelt sich ja um ein Jahrtausendproblem, eines der ganz großen der Mathematik, Manuskripte an bedeutende Mathematiker, unter anderem Weierstrass, und als die dann grünes Licht gaben, da war er überzeugt, dass er wirklich dieses große Problem gelöst hatte. Es gibt immer noch, man muss sagen, mathematische Laien, die das nicht einsehen wollen, die mathematischen Institute mit Konstruktionen beglücken, oft ungemein kunstvoll. Aber man weiß als Mathematiker, es lohnt gar nicht, nachzuprüfen, ist es eine Lösung oder nicht. Man weiß, es gibt keine Lösung, es kann nur eine Näherung sein. Aber das Laien nahezubringen, ist schier unmöglich. Unter den vielen Kommentaren zur wirklich Jahrhundertleistung Lindemanns nur einer, Konstantin Karatheodori, ein später in München tätiger Mathematiker, ein Glanzpunkt in den mathematischen Erfolgen der Neuzeit, und es könnten noch unzählige ähnlich klingende Kommentare hinzugefügt werden. Lindemann wechselte im Jahr drauf nach Königsberg, aber Freiburg blieb der Zahl Pi, Transzendenzfragen treu. Ich erwähne Theodor Schneider, einen der ganz Großen der Transzendenztheorie des letzten Jahrhunderts. Er löste, wie Sie sehen, als Student 1934 eines der Hilbertschen Probleme, die Frage nach der Transzendenz gewisser Zahlen, ich will es hier nicht ausführen, zum Beispiel fällt darunter die Transzendenz der Zahl e hoch Pi mal Wurzel 163. Man rechnet sie aus, kommt auf etliche Vorkommastellen und dann erscheinen lauter Neunen und man würde denken, da haben wir jetzt eine sogar ganze Zahl erwischt. Das ist aber nicht der Fall. nach der zwölften Ziffer kommen andere und nach Schneider. Man muss sagen, Schneider-Gelfond. Das Problem wurde zur gleichen Zeit unabhängig von Schneider von Gelfond auch gelöst. Es ist eine transzendente Zahl, also insbesondere auch nicht rational. Soweit ein kurzer Einblick in die Geschichte und eben die Bedeutung Freiburgs für Pi. Ich denke, die Universität Freiburg, die Stadt Freiburg hat allen Grund, mit Ehrfurcht und Dank an dieses wissenschaftliche Ereignis zu erinnern. Ich sagte schon, im Mathematischen Institut steht die Büste. Der Preis für hervorragende Arbeiten junger Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, den das Institut vergibt, ist nach Ferdinand Lindemann benannt. Es wird in Vorlesungen regelmäßig Pi und auch die Transzendenz von Pi behandelt. Ich habe es selbst mehrere Male tun können und ich habe den Eindruck, bei vielen Studierenden erweckt es ehrfürchtiges Staunen. Also Hochachtung und Dankbarkeit dem großen ehemaligen Mitbürger unserer Stadt und Universität. Dankeschön.